ARD.
Gewalt in der Kindererziehung. Jeder Dritte findet einen Klaps auf den Hintern in Ordnung.
Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA. Wir erzählen euch, was drinsteht.
Und überteuerte Tickets für Konzerte oder Sportevents. Das will die neue Bundesregierung gegen Abzocke tun.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen am Freitag, den 2. Mai. Gruß auch an alle, die vielleicht einen Brückentag haben. Wir nicht. Wir sind Philipp Lacomi und Tanja Haustetter und wir sind heute für euch da.
Guten Morgen und wir starten gleich kontrovers rein.
Einen leichten Klaps auf den Po hat noch keinem geschadet. Das habe ich mit meinen Kindern gemacht, wo sie klein waren. Sind alle was geworden. Der eine Doktor, der andere Professor.
So einen Spruch kennt ihr ja vielleicht auch oder vielleicht habt ihr ihn selbst schon gesagt. Dieser Mann aus meiner Heimatstadt Hilden bei Düsseldorf findet offenbar, dass Schläge in der Erziehung kein Problem sind und vielleicht sogar auch, dass sie sogar manchmal nötig sind.
Und damit ist er nicht alleine. In einer aktuellen Umfrage von UNICEF in Deutschland sagt jeder Dritte, dass er einen Klaps auf den Hintern bei der Erziehung von Kindern für angemessen hält. Und mehr als 5% haben sogar der Aussage zugestimmt, eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind geschadet.
Das ist erschreckend, finde ich, und auch verboten. Ja. Und zwar seit 25 Jahren. Im Gesetz steht nämlich, das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen.
Ja, soweit die Theorie. In vielen Familien ist das aber nach wie vor anders. Die gute Nachricht ist, die Zahlen sinken. Vor 5 Jahren hat noch über die Hälfte der Befragten gesagt, dass ein Klaps auf dem Po okay ist. Heute ist es noch ein Drittel, wie wir ja gerade gehört haben.
Ja, die Gesellschaft wandelt sich langsam. Und die meisten Menschen, die in Hilden befragt wurden, waren auch gegen einen Klaps bei der Kindererziehung.
Ich habe auch noch eins auf den Hintern gekriegt.
Ja? Ja. Wie denken Sie da heute drüber?
Muss nicht sein.
Ich halte es für nicht mehr nötig. Ich denke, dass man das verbal auch regeln kann.
Weil ich das selber erlebt habe als kleines Kind, jetzt nicht extrem, aber auch dieses, ne, die hat ja eine Windel an und es ist ja nicht so schlimm. Aber ich finde, wenn man dann selber Kinder hat und einem das so bewusst wird, dass man das so gemacht hat damals, macht man es definitiv nicht, weil es ist nicht schön.
Da ich selber ein Kind halt so viel erlebt habe, auch mit viel Klaps oder so, das finde ich gar nicht gut.
Der Klaps auf dem Po, der Schlag ins Gesicht, da haben wir jetzt erstmal über körperliche Gewalt gesprochen. Es gibt ja aber auch die psychische Gewalt. Anschreien zum Beispiel fanden mehr als 16% der Befragten als Bestrafung okay. Mit vorne dabei waren außerdem ins Zimmer einsperren oder gar nicht mehr mit dem Kind sprechen. Man merkt aber auch, dass der Trend trotzdem in die richtige Richtung geht, weil vor allem ältere Befragte für solche Strafen sind. Das war halt früher immer schon so. Viele Jüngere sehen das inzwischen aber auch anders.
Ja. Ich habe letztens in Leipzig selber einen Fall mitbekommen, das hat mich wirklich noch ziemlich lange beschäftigt, muss ich sagen. Da hat ein Kind seinem kleinen Bruder Kieselsteine in den Nacken gekippt und dann hat der Vater dem Kind vor allen Leuten ins Gesicht gehauen. Boah. Ich habe es irgendwie nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen. Es standen dann alle perplex drumherum und ich habe mich im Anschluss wirklich sehr, sehr dolle über mich selbst geärgert, dass ich nichts gesagt habe in der Situation.
Ich frage mich dann, wie kann man überhaupt eingreifen? Ja, was sagen, ne, ist ein erster Schritt. Aber wenn ich jetzt überlege, Polizei rufen oder so, der wird ja auch nicht stehen bleiben. Ich weiß den Namen nicht, du musst das nachweisen, keine Ahnung.
Ja, ansprechen auf jeden Fall ist ein Punkt. Also einfach signalisieren, so das ist nicht in Ordnung, was hier gerade passiert ist. Und das sollte ja eigentlich Konsens sein.
Ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich auch Fälle, wo es Gerichtsurteile gab nach solchen Fällen. Das Amtsgericht Köln zum Beispiel hat eine Mutter verurteilt, die hatte ihrer 2-jährigen Tochter an einer Straßenbahnhaltestelle mehrfach ins Gesicht geschlagen und hat sie wohl offenbar auch geschüttelt. Und Zeugen haben das gesehen. Die haben dann auch eingegriffen, was ja gut ist. Mhm. Die Mutter wurde dann wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt und zwar von 15 Tagessätzen zu 5 Euro.
Ja, ist jetzt auch nicht extrem viel, muss man sagen. Mhm. Jetzt haben wir viel auf Menschen geschaut, die körperliche oder psychische Strafen gegen Kinder allgemein in Ordnung finden. Wir wollen hier aber gar nicht so mit dem Finger auf Leute zeigen, sondern auch konstruktive Ansätze bieten.
Ja, genau. Denn eins ist ja klar, jeder, der Kinder hat, weiß, so sehr wir sie lieben, sie können uns auch echt zur Weißglut bringen. Oder ich spreche mal lieber von mir persönlich. Mein Sohn ist 8 und ich sag ganz ehrlich, der hat mich zwischendurch auch schon mal echt an meine Grenzen gebracht. Ja. Da musste ich ein paar Mal tief durchatmen oder auch schon mal den Raum verlassen. Ich bin aber auch ehrlicherweise schon lauter geworden. Ist mir auch schon passiert.
Ja, es gibt ja auch Situationen, da verweigern sich Kinder total, zum Beispiel beim Hausaufgabenmachen. Da gibt es aber Tipps, da rät Familientherapeutin Nadine Kempkins zum Beispiel erstmal herauszufinden, warum das Kind sich jetzt so verhält. Also einfach mal fragen und nicht glauben, das Kind macht das jetzt nur aus Trotz oder weil es uns ärgern will.
Die Perspektive wechseln und dann aber wichtig, die Führung zu behalten als Eltern. Also nicht zu sehr damit zu gehen, sondern zu sagen, ich verstehe das, aber Mats, du weißt ja, um die Hausaufgaben kommst du nicht drum rum. Lass mal überlegen, was brauchst du denn jetzt dafür, dass das gut klappt? Also muss der Tisch erstmal freigeräumt werden.
Wenn ihr jetzt sagt, ich stoße im Moment bei meinen Kindern wirklich an meine Grenze. Ich bin überfordert, ich kann einfach nicht mehr. Dann traut euch und holt euch Hilfe bei Beratungsstellen für Familien oder beim Jugendamt zum Beispiel. Wir haben in unserer Folgenbeschreibung auch noch weitere hilfreiche Links für euch.
Ja, ganz wichtig, auch der Kinderschutzbund sagt, sich Hilfe bei der Erziehung zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Die Ukraine und die USA haben ein gemeinsames Rohstoffabkommen unterzeichnet. Beide Seiten nennen das eine historische Vereinbarung. Wir wollen jetzt mal drauf schauen, warum dieser Deal so wichtig ist und wie stark auch der Ukraine-Krieg jetzt vielleicht dadurch beeinflusst werden könnte.
Es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, muss man ja mindestens sagen. Vor 2 Monaten gab es im Weißen Haus nämlich noch den Eklat zwischen Trump und Zelensky. Da erinnern wir uns vielleicht noch dran. Danach hatten sich die USA eher auf die Seite von Russland gestellt. Aber schon am Wochenende war die Stimmung wieder ganz anders. Am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus hatten Zelensky und Trump sich ja intensiv und offensichtlich ja auch konstruktiv unterhalten.
Haben wir am Montag im Podcast auch kurz drüber gesprochen. Mhm. Ja, und dieser Deal passt jetzt irgendwie dazu. Das ist irgendwie die logische Folge in diesen ganzen Ereignissen. Die USA und die Ukraine nähern sich weiter an und dieses Rohstoffabkommen wird als sehr wichtig für die Ukraine angesehen. Also ein großer Schritt für das Land.
Der US-Finanzminister hat auch gesagt, dass dieses Abkommen auch das klare Signal an Russland sei, dass sich die USA für einen Frieden einsetzen und dass eine, jetzt kommt ein Zitat, freie, souveräne und prosperierende Ukraine im Interesse der USA sei.
Klingt also nicht mehr so nach Kapitulation der Ukraine, wie manche vor einiger Zeit vielleicht noch befürchtet haben. Lass uns mal draufschauen, was in dem Abkommen jetzt eigentlich genauso drinsteht.
Ja, es geht um Rohstoffe, die in der Ukraine im Boden liegen. Rund 5% der weltweiten Bodenschätze liegen nämlich dort. Und da haben die USA Interesse dran. Das sind zum Beispiel Öl, Gas, aber auch die sogenannten seltenen Erden. Die werden vor allem bei der Produktion von Smartphones, Elektroautos und sowas gebraucht.
Der Deal ist, dass die USA zu diesen Rohstoffen bevorzugten Zugang bekommen. Außerdem haben sich beide Länder auf einen gemeinsamen Investitionsfonds geeinigt. Also mit dem Geld daraus soll dann der Wiederaufbau der Ukraine und auch die Förderung der Rohstoffe bezahlt werden. Bringt also potenziell auch relativ viel für die Zukunft des Landes.
Und ganz wichtig, die Ukraine hofft, dass sie auch weiter Waffen von den USA bekommt, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Das steht aber nicht fest im Vertrag.
Außerdem gibt es keine Sicherheitsgarantien, die Russland von einem erneuten Angriff abhalten sollen. Das hatte sich die Ukraine ja eigentlich unbedingt gewünscht in den letzten Wochen. Trotzdem wird das Abkommen auf jeden Fall als Erfolg für die Ukraine gewertet. Der Deal sagt nämlich auch, dass sie für bisherige Militärhilfen der USA keine Schulden zahlen müssen.
Irgendwie kann man sich aber schon ein bisschen fragen, warum ausgerechnet jetzt? Warum gibt es den Deal jetzt? Aber Trump brauchte halt aus strategischer Sicht unbedingt einen Erfolg. Der hatte ja schon mal direkt am Anfang gesagt, ich beende den Krieg innerhalb eines Tages. Und jetzt zieht es sich ja schon eine ganze Weile. Und jetzt kann er zumindest diesen Deal präsentieren.
Ja, und dann schauen wir noch ganz kurz drauf, wie es jetzt weitergeht nach der Unterzeichnung des Abkommens.
Ja, das ukrainische Parlament muss jetzt noch über das Rohstoffabkommen abstimmen, damit es in Kraft treten kann überhaupt. Und dann müssen erstmal die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Rohstoffe auch tatsächlich abgebaut werden können. Da braucht es Infrastruktur, Genehmigungen für den Abbau und so weiter. Und das kann
sich ziehen.
Ja. Genau, kann Jahre dauern sogar.
Unsere Kurznachrichten.
Pässe und Ausweise können ab jetzt nur noch mit einem digitalen Foto beantragt werden. Die Fotos werden direkt auf dem Amt gemacht oder vom Fotografen dahin geschickt. Den fertigen Pass oder Perso könnt ihr euch jetzt übrigens auch per Post schicken lassen und müsst ihn nicht extra abholen. Das kostet aber 15 Euro extra.
Türen aufhalten in Bussen und Bahnen, das kann jetzt ordentlich Strafen bringen. Zumindest in Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe sagen, das Aufhalten führt zu defekten Zügen und Verspätungen im Fahrplan. Deshalb gibt es jetzt für das Aufhalten von Türen 50 Euro Strafe.
In den USA muss ein enger Mitarbeiter von Präsident Trump seinen Posten räumen. Sicherheitsberater Mike Waltz hatte die Verantwortung für eine Panne übernommen. Waltz hatte in einer Chatgruppe bei Signal mit Ministern und anderen Mitarbeitern über Militärgeheimnisse geschrieben. Er hat aber aus Versehen auch einen Journalisten dazu geholt. Waltz wird jetzt UNO-Botschafter.
Und der FC Bayern München hat den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Am Ende stand es gegen Werder Bremen 4:2. Die Bayern-Frauen gewinnen damit zum ersten Mal das Double. Sie sind nämlich auch schon sicher deutsche Meisterinnen.
Herzlichen Glückwunsch. Ihr kennt das vielleicht, das Konzert oder Fußballspiel, wo ihr unbedingt hin wollt, ist ausverkauft und ihr guckt, was es noch so für Tickets gibt und dann stößt man auf komplett absurde Ticketpreise im Internet, wo viele 100 € verlangt werden.
Das passiert aktuell schon mal öfter, aber die neue Bundesregierung aus Union und SPD will was dagegen machen.
Ja, im Fokus stehen da Wiederverkaufsplattformen wie Viagogo, Fansale und wie sie alle heißen. Die sollen in Zukunft deutlich stärker reguliert werden. Die Idee ist da, die Preise zu deckeln und die Plattform zu mehr Transparenz zu zwingen. Das ist nämlich teilweise super undurchsichtig, was da gemacht wird, sagt auch Julian Lambracht von der Verbraucherzentrale.
Als privater Endverbraucher kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ob hinter diesem Angebot tatsächlich ein echtes Ticket steckt. Das ist immer das Problem mit diesen Zweitmarktanbietern wie unter anderem Viagogo. Dort handelt es sich um eine Vermittlungsplattform, die beispielsweise einen Vertrag zwischen zwei privaten Endverbrauchern vermitteln möchte.
Ja, überteuerte Tickets sind also das eine. Richtig frustrierend wird es dann, wenn es die falschen Tickets sind.
Ja, absolut. Das hat Peter Palm erlebt. Der wollte für ein Bundesliga-Topspiel für sich und einen Freund ein VIP-Ticket kaufen. Über 800 Euro hat er für ein Bayern-Spiel bei Viagogo geblecht. Dann hat er ein halbes Jahr lang gar nichts gehört. Kriegt erst einen Tag vor dem Spiel die zwei Online-Tickets und stellt dann am Einlass fest, sind nur reguläre Tickets, nicht für den VIP-Bereich. Und Beschwerden bei der Verkaufsplattform bringen gar nichts, sagt er.
Immer wieder die gleiche Antwort. Du könntest da nichts dran machen, das wäre halt so. Ich hätte Karten bekommen, soll ich doch froh sein.
Komplette Katastrophe. Oh Mann.
Super.
Bei den Verbraucherzentralen gibt es immer wieder Beschwerden wegen solcher Zweitverkaufsplattformen, besonders wegen Viagogo. Die verweisen dann oft darauf, dass sie eben nur die Plattform bieten und nichts mit den Preisen zu tun haben.
Ja, und Union und SPD wollen jetzt drei Sachen anpacken in Sachen Ticket-Zweitmarkt. Es soll erstens die Möglichkeit geben, Obergrenzen für Ticketpreise festzulegen. Zweitens sollen Verkäufer den ursprünglichen Preis von einem Ticket angeben müssen. Und auch Infos über sich selbst, also ob sie privat verkaufen oder damit ihr Geld verdienen.
Ja, und der dritte und letzte Punkt ist ein schnelles Meldesystem. Wenn wir als Nutzer illegale Verkäufe anzeigen, soll das Angebot auch zügig wieder gelöscht werden in Zukunft.
Da ist die Frage natürlich, wie viel diese Maßnahmen überhaupt bringen.
Ja.
Solange wir bereit sind, für die eine Veranstaltung, zu der wir jetzt unbedingt hinwollen, sau viel Geld hinzulegen, gibt es halt auch immer wieder Verkäufer, die das anbieten, ne?
Ja,
Angebot und Nachfrage.
Gibt es auf jeden Fall noch genug Leute. Die Hoffnung ist aber, dass ein Gesetz das deutlich eingrenzen kann, zum Beispiel halt gerade mit den genannten gedeckelten Ticketpreisen.
Interessant fand ich jetzt, Großbritannien will das jetzt auch bald einführen. Da sollen Tickets nur für maximal 30% über dem Originalpreis angeboten werden dürfen. Und es gibt schon jetzt ein Gesetz gegen den Einsatz von Computerbots. Das sind nämlich die, die einfach massenhaft Tickets einkaufen, damit sie später teuer weiterverkauft werden können.
Auch ein guter Ansatz auf jeden Fall. In Deutschland ist das Gesetz jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. Also lass uns mal draufschauen, worauf man schon jetzt beim Kauf auf dem Ticket-Zweitmarkt achten sollte.
Vor allem gefälschte und personalisierte Tickets sind da ein großes Thema. Mit einem personalisierten Ticket, auf dem ein anderer Name als mein eigener steht, bleibe ich nämlich wahrscheinlicherweise draußen stehen. Und dass Tickets gefälscht sind, das kann man ja nie so richtig ausschließen. Könnt ihr dann zwar rechtlich anfechten oder zumindest versuchen, aber das Konzert ist vorbei und ihr seid nicht reingekommen.
Zweiter Punkt, guckt ganz genau auf die Gebühren. Da kommt gerne mal ganz am Ende der Bestellung noch ordentlich was auf den Preis drauf. Und die Ticketpreise können natürlich deutlich höher sein, als wenn man direkt beim Veranstalter bestellt. Also siehe die Bayern-Tickets von vorhin.
Und auch ganz wichtig, ihr tragt selbst das Risiko, dass das Ticket nicht geliefert wird. Manchmal dauert es ewig lang und der tatsächliche Verkäufer bleibt in der Regel unbekannt. Also seid am besten einfach grundsätzlich vorsichtig mit Viagogo und Co.
Das war er, der Freitag. Und bevor wir jetzt ins Wochenende gehen, wollen wir noch ganz kurz Danke an Phil sagen. Der hat uns nämlich geschrieben und auf was sehr Wichtiges hingewiesen. Wir wünschen euch ja oft hier am Freitag ein schönes Wochenende, weil viele frei haben.
Mhm.
Aber Phil schreibt, so cool er das findet, es gibt ja auch viele Menschen, die am Wochenende arbeiten müssen. Zum Beispiel im Krankenhaus, Kellner, bei der Polizei oder halt noch in ganz vielen anderen Jobs.
Mhm. Und Phil hat da natürlich total recht. Wir haben nachgeschaut, mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland muss am Wochenende arbeiten. Und wir beide gehören ja sogar auch regelmäßig dazu.
Ja. Wenn euch das auch betrifft, schreibt uns doch gerne mal, wie kommt ihr denn so mit der Wochenendarbeit klar? Findet ihr das vielleicht sogar gut, weil ihr dann unter der Woche einen freien Tag habt? Oder nervt es euch eher, weil ihr keine Zeit mit Familie oder Freunden verbringen könnt?
Wir freuen uns voll auf eure Antworten. Schreibt uns gerne eine Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Also genießt das Wochenende, wenn ihr frei habt und natürlich auch, wenn ihr arbeiten müsst. Das muss man ja auch mal sagen. Und
genau.
Für alle, die arbeiten, haltet durch. Ihr macht einen super Job.
Wir sagen Tschüss und bis bald.
Bis dann. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.